Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Endlich haben wir die Schauspielerin, Sprecherin und Sobriety-Aktivistin Jana Ambrosi zu Gast. Du kennst sie vielleicht besser als Kater sucht Freiheit. Wir sprechen mit ihr unter anderem über die Gründe, wieso sie ihren YouTube-Kanal eingestellt hat und wieso sie ihren Podcast wieder reaktiviert. Wir reden darüber, was die Algorithmen mit dem Selbstwert machen können, wie man lernt, Nein zu sagen und ob uns das Alkoholthema nicht mal langsam langweilig wird. Wenn du nach dieser Folge noch nicht genug hast, schau auf jeden Fall bei Kater sucht Freiheit vorbei. Denn Jana hat uns zu einem Gedankenexperiment eingeladen. Wir überlegen, wie eine alkoholfreie Gesellschaft eigentlich aussehen würde. Ist es eine erstrebenswerte Utopie ohne Krieg und Ungerechtigkeit? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen schwieriger, die Konflikte der menschlichen Existenz zu lösen? Uns haben beide Gespräche riesengroßen Spaß gemacht. Alle Infos zu Jana und Kater sucht Freiheit haben wir in den Shownotes verlinkt. Und jetzt viel Spaß.
Hallo, good morning.
Hallo Jana.
Hallo ihr beiden.
Jana, warum hast du aufgehört zu trinken?
Ich habe aufgehört zu trinken, weil Alkohol mir nicht gut getan hat, weil mein Leben in eine vollkommen falsche Richtung lief und weil ich mich damit beschäftigt habe, wie das Trinken meiner Eltern mein Leben negativ beeinflusst hat und ich dann währenddessen noch selbst getrunken habe und mir dachte, irgendwie ist das doch ganz schön scheinheilig. Das passt ja nicht so ganz zusammen. Und dann habe ich gemerkt, man kann auch ohne.
Und wie hast du das gemacht? Hast du einfach aufgehört, weil du das beschlossen hast? So einfach ist es ja meistens nicht.
Tatsächlich war es bei mir grob betrachtet schon so einfach. Ich hatte irgendwie diesen Prozess nicht so wirklich. Der war ganz kurz bei mir, das war so ein halbes Jahr von dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, mein Leben ist jetzt gerade echt nicht da, wo ich hin möchte. Mir geht's richtig schlecht. Ich muss irgendwas ändern. Und dann von dem Zeitpunkt an ein halbes Jahr, bis ich gesagt habe, okay, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Und es fing dann eigentlich damit an, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich mit meiner Kindheit beschäftigen, weil meine Mutter eben alkoholkrank war, letztendlich auch daran gestorben ist. Dann ja, habe ich mich damit beschäftigt, mit Co-Abhängigkeit, bin auch in eine Selbsthilfegruppe in Al-Anon gegangen. Da hatte ich eben diese Erkenntnis, hey, ich trinke ja selber noch, während ich darüber spreche, wie schlecht das Trinken meiner Mutter für mich war. Und dann habe ich mich eben mit Alkohol an sich beschäftigt. Und dann war der Punkt, wo ich unter anderem auf eure Blogs gekommen bin und mir dachte, ach krass, man kann auch einfach nicht trinken. Das geht. Das war das
sogar in der
Pfalz. Und das ist das, ja, da war ich ja noch nicht in der Pfalz, aber das geht auch heute, ja, genau. Aber das für mich Verrückte war daran, dass früher gab es bei mir nicht die Erkenntnis, dass man eben einfach sich dazu entscheiden kann, nicht trinken zu wollen. Ich habe früher immer gedacht, es gibt die AlkoholikerInnen, die dürfen ja nicht mehr, und alle anderen normalen Menschen, die Alkohol trinken. Dass es das gibt, was wir im Grunde meiner Meinung nach heute leben, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht mehr, das gab es in meinem Kopf nicht. Dass ich einfach Nein sagen kann.
Mhm.
Und das ist mir auch letztens erst aufgefallen, das gab es auch in anderen Bereichen nicht. Also Nein sagen ist sowieso ein Problem von mir. Aber das gab es auch bei Männergeschichten zum Beispiel nicht. Dass ich habe so viel Sachen mit mir machen lassen, weil ich dachte, ich darf halt nicht Nein sagen.
Mhm.
Ich meine, wie krank ist das denn bitte?
Ja. Was soll ich sagen? Ja.
Ja, ich finde das verrückt, ne, wenn das nicht mal als eine Option da ist. Eigentlich würde man ja denken, ja, okay, man weiß ja im Normalfall, was man da so tun könnte, zum Beispiel Nein sagen, dass das irgendwie theoretisch geht, aber dass das eigentlich nicht etwas ist, wovon man glaubt, dass man das darf. Dass man so viel Selbstbestimmung über sein eigenes Leben haben darf, zu sagen, das und das lasse ich jetzt.
Ja.
Aber es gibt ja bestimmt Sachen, zu denen du hast ja irgendwelche Lebensentscheidungen wahrscheinlich getroffen und bestimmt auch zu Sachen Nein gesagt, zu anderen Sachen. Was glaubst du, warum waren das beides so Themen, wo du das Gefühl hattest, da geht es nicht?
Also ich glaube, tendenziell habe ich schon echt zu wenig Nein gesagt früher, weil ich, wenn jemand zu mir gekommen ist, irgendwas von mir wollte, ich habe eigentlich fast, also weiß nicht, ob ich früher da wirklich dann Nein gesagt habe groß. Also ich habe wirklich versucht, dann immer alles zu machen. Deswegen hatte ich ja auch schon dann 2 Burnouts mit Mitte 20. Und ich habe auch versucht, immer alle Möglichkeiten mitzunehmen, die ich machen kann. Das ist auch leider immer noch so. Ich bin dann auch so übertrieben, wenn ich mich über irgendwas informiere, dann muss ich alles darüber lesen. Oder auch im Beruf. Heutzutage gibt es ja so ganz viele kostenlose Angebote. Und die muss ich dann alle mitnehmen, weil ich mir denke, oh, da könnte noch irgendwas sein, was ich jetzt brauche. Und ich kann dann nicht einfach sagen, nee, ich brauche das jetzt nicht. Oder das weiß ich alles. Oder das mache ich jetzt nicht. Das ist Zeitverschwendung. Da hat es noch nicht Klick gemacht bei mir. Also von daher glaube ich, einerseits ist es eh schwierig für mich oder einfach ein Thema, dass ich das lernen muss. Aber klar, Alkohol und Männer, das war natürlich ein sehr, sehr großes Ja-Thema bei mir. Bei Männern war es ganz klar der Punkt, dass ich einfach Liebe wollte. Dass ich habe mich selbst so überhaupt nicht geliebt, dass ich einfach diese Bestätigung von anderen gebraucht habe. Und das waren in meinem Fall dann eben Männer. Ich habe ja regelrecht darum gebettelt. Also heutzutage denke ich mir auch immer so, kein Wunder, dass die nichts mit mir anfangen wollten oder das dann nach kurzer Zeit beendet haben oder das immer so ganz toxische Geschichten waren, weil ich wäre wahrscheinlich auch nicht mit mir gern zusammen gewesen zu dem Zeitpunkt, so wie ich da drauf war. Weil ich auch da, ja, ich habe auch nicht losgelassen, ja. Und ich war so needy im Grunde die ganze Zeit. Und klar, das ist das Unsexiste, was es gibt, weil ich halt eben aber auch mir selber das nicht geben konnte. Und das war auch wirklich so der Knackpunkt bei den Männergeschichten. Sobald ich daran gearbeitet habe, meine eigene Selbstliebe zu steigern und mein Selbstbewusstsein zu steigern, hat es Klick gemacht. Und dann ja, kam auch jener welcher. Ich habe es gehasst, wenn man das früher zu mir gesagt hat, dass man das so machen muss. Aber es war bei mir leider so. Und beim Alkohol, Ja, da gab es, wie gesagt, es gab diese Option nicht. Also es gab diese Nein-Option in der Gesellschaft für mich nicht.
Mhm. Ja.
Kennt ihr das auch mit dem Nein sagen, dass ihr das nicht könnt?
Ja, also ich meine, ja, es ist halt weibliche Sozialisation, ne? Also ein ganz großer Teil davon ist einfach, dass wir dazu erzogen werden, dass wir gefällig sein sollen und irgendwie Leuten helfen und so. Und es ist halt auch immer noch so für mich, dass, also ich habe das ja jetzt dekonstruiert und mache das auch mit dem Nein sagen, aber es fühlt sich halt immer noch scheiße an. Mhm. Also es ist halt immer noch ein schlechtes Gefühl. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Bekannten, die meinte irgendwie so, ja, sie datet gerade und so und sie findet das so schlimm, ob ich da irgendwie eine Lösung für hätte, nach dem ersten Date, wenn sie keinen Bock auf den Typen hat, dem das zu sagen. So, ja. Wie macht man, sie war wirklich so, gibt's da irgendwie einen Trick oder so, wie das nicht mehr sich so scheiße anfühlt? Ich finde so, nee, gibt's nicht. So, du musst es halt machen, das fühlt sich halt nicht gut an. Und es ist irre eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, dass man irgendwie einen Typen, einen völlig fremden Typen trifft. Und dann irgendwie nach einem Mal, du hast anderthalb Stunden mit dem verbracht und hast jetzt plötzlich irgendwie die Aufgabe, whatever, seine Gefühle irgendwie zu managen oder zu schützen oder so. Das ist eigentlich völlig verrückt.
Ja, ist es auch.
Ich würde gerade, so intuitiv würde ich gerade erstmal bei mir sagen, das hat sich echt gebessert. Also ich bin echt besser da drin geworden, auch sowas zu sagen. Also wenn ich irgendwie das Gefühl habe, so irgendwie das passt nicht oder es funktioniert nicht oder so. Es stimmt schon, dass sich das nicht immer gut anfühlt, aber manchmal finde ich halt auch schon, weil ich dann auch stolz bin, dass ich das gemacht habe. Und es gibt so ein paar Sachen, so wenn Leute mich irgendwie um Gefallen bitten zum Beispiel, dann merke ich schon oft irgendwie, ich merke das Nein und ich merke das inzwischen auch sehr genau, wenn ich da drüber gehe. Und das fühlt sich sehr unangenehm an. Also es ist ja beides, ne? Also es ist nicht nur unangenehm, Nein zu sagen, sondern das Gegenteil ist ja auch unangenehm. Aber dieses unangenehme Gefühl, über mein eigenes Nein oder über mein Nein-Gefühl hinwegzugehen, dieses Unangenehme, glaube ich, habe ich damals einfach auch nicht zugelassen, dass ich das überhaupt fühlen kann. Und jetzt, wo sozusagen die, ich sag mal so, die Emotionen insgesamt ein bisschen mehr so in Balance sind, merke ich so, ja, das fühlt sich auch richtig scheiße an. Also ist auch dieses, ja, mich da auch zu schützen, irgendwie notwendiger geworden vielleicht, weil ich eben diese anderen negativen Gefühle dann mehr spüre auch. Mhm. Ja, aber leicht ist es nicht, ist es ja nie, ne? Also, und ich finde, es ist auch immer, es gibt halt Sachen, zu denen es ist voll einfach für mich, Nein zu sagen. Oder nicht nur Nein zu sagen, sondern auch Bedingungen klar zu machen. Also zum Beispiel, wir kriegen ja manchmal Anfragen, wo Leute denken, wir kommen ganz umsonst irgendwo hin, bezahlen unsere eigene Anreise. Und wenn das jetzt ein Suchthilfeverein ist, also, ne, wenn das ein guter Zweck ist, sage ich mal, so, dann ist es das eine. Wenn das was Kommerzielles ist, dann ist das was anderes. So. Und da inzwischen irgendwie, ich habe da keine Schmerzen mehr zu sagen, okay, das und das, das kostet was. Ich bezahle nicht mein eigenes Zugticket und eine Übernachtung irgendwo. Und da häufig melden sich die Leute noch einfach nicht wieder. Und ich da denke ich mir inzwischen so, nee, das kann ich auch bei denen lassen. Weißt du, also.
Nee, das tut mir auch nicht mehr weh. Also das schon seit Jahren nicht mehr. Das ist kein Problem.
Und wie habt ihr das geschafft? Also könnt ihr da die Entwicklung benennen oder wie das dazu kam? Weil das fällt mir tatsächlich auch immer noch schwer. Gerade im beruflichen Kontext ist es voll schwer für mich, mich da abzugrenzen.
Also wenn Leute sagen, hier kannst du mal for free irgendwas einsprechen oder?
Ja, for free, ja doch. Also weil ich noch so am Anfang bin, da kann ich schon eher Nein sagen. Fällt mir aber noch sehr schwer, das nicht bei mir zu belassen. Dann zu denken, oh, hättest du es nicht doch gemacht. Aber gerade wenn es dann, wenn sie schon was zahlen, aber das eigentlich ein scheiß Preis ist und echt, wie sagt man dazu, unverschämt ist, da fällt es mir dann immer noch schwer. Oder wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Also den Fall habe ich gerade. Ich habe eine sehr, sehr anstrengende Hörbuchaufnahme. Hier kann ich das ja sagen. Ich denke nicht, dass das jemand hört, aber das
okay,
ist...
Okay, vielen Dank.
Nein, das meinte ich jetzt nicht.
Ich weiß, das hört eh keiner.
Das ist gut. Das war wirklich scherz.
Dieser 70-jährige Mann wird es nicht hören.
Ja,
ja. Ja, und das ist einfach eigentlich ein guter Job, aber die Arbeitsbedingung ist so anstrengend und da dann irgendwie, weiß ich nicht, die Grenzen zu setzen und vielleicht im Endeffekt auch zu sagen, nein, zu Folgejobs oder so, das schmerzt mich körperlich noch.
Also
leider.
Es fängt ja schon mal da an, dass du sagst, es ist eigentlich ein guter Job, aber
ja.
Obviously ist es kein guter Job. Und also was ist denn daran gut, würde ich jetzt erstmal fragen.
Gut ist die Bezahlung und das Renommee und dass es, wenn es von meiner Seite oder von beiden Seiten zu einer weiteren Zusammenarbeit kommt, mehrere Bücher gäbe. Also das ist auch nicht immer so typisch, aber da wäre es dann eben die Möglichkeit, öfter dort zu sprechen.
Das heißt, die Möglichkeit ist, dein Leid noch zu verlängern.
Genau, ja.
Klingt super.
Mehr schlechter,
ja, ne?
Ja. Nee, da bin ich wirklich mittlerweile echt ganz schön rigoros, weil ich halt, also du merkst halt irgendwann, du musst deine Miete zahlen und du kannst nicht irgendwie deine eigenen Ressourcen die ganze Zeit verbrennen dafür, dass andere Leute glücklich sind, die sich darüber freuen, dass sie dir einen Spottpreis zahlen. Also oder whatever, ne, oder keine guten Arbeitsbedingungen bieten, weil es ist halt auch mittlerweile irgendwie over. Das kommt halt auch noch dazu, ne, die Bedingungen für uns, also für die Menschen, die jetzt arbeiten, sind halt einfach deutlich besser. Die ganzen Boomer sind bald weg, so. Die müssen sich jetzt bei uns bewerben, dass wir für die arbeiten. Naja, also so weiß ich nicht. Also ganz oft ist es ja auch, sind das ja auch Firmen, die tatsächlich Budgets haben. Nur die versuchen es dann halt irgendwie bei der Frau, die noch nicht so viel Erfahrung hat, so ach, können wir gucken, ob die das irgendwie for free oder almost for free macht. So und dann, also ganz oft habe ich das schon erlebt, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte gerne das Doppelte und das dann irgendwie dann doch irgendwie kein Problem war, das Doppelte zu bezahlen. Aber man kann es ja mal versuchen, weißt du, weil die halt die Erfahrung gemacht haben, dass voll viele Leute, Frauen, Probleme haben, Nein zu sagen.
Ja, das stimmt leider.
Ja, mach das mal nicht.
Ich weiß nicht mehr, wer mir das erzählt hat, ob das auch hier war. Eine Frau, die sich selber ihren eigenen Manager, Assistenten, wie auch immer, erfunden hat, einfach eine zweite E-Mail-Adresse eingerichtet. Management@ oder so. Und da gehen dann die Anfragen hin und dann kann man halt das mehr oder weniger anonym sagen, okay, das und das sind die Kriterien und das ist der Preis. Und dann haben die Leute vielleicht auch nicht so das Gefühl, dass sie so einen persönlichen Zugang zu einem haben. Und man sieht gleich noch eine Nummer größer aus. Also vielleicht gibt es auch wirklich einfach so kleine Stützen, die man sich nehmen kann, wenn man selber das Nein nicht sagen kann. Nee, und Natalie hat das doch auch irgendwie neulich erzählt, auch bei uns im Podcast, dass sie wie so eine Haltung hat, wenn sie so in schwierige Verhandlungen geht oder so. Ne?
So eine Persona. Nicht.
Genau, so eine Persona oder so. Vielleicht sind das so Sachen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was mich weiterhin beschäftigt. Wäre ja auch schlimm, wenn man schon alles könnte, ne? Ja.
Ja, es ist auch nicht leicht.
Es wird besser. Es wird schnell besser.
Denke ich auch. Denke ich auch.
Ja. Seit wann bist du nüchtern jetzt?
Seit 4 Jahren.
Mhm.
Ja.
Ja, krass.
Das stimmt, wir sind bei der Nüchternheit ganz schnell abgebogen zu anderen Sachen. Ne?
Genau, das wollte ich euch mal fragen, weil mich das so ein bisschen beschäftigt hat. Ich habe ja jetzt ein Jahr Pause mit meinem Podcast gemacht und habe dann aber gemerkt, so okay, ich bin schon ein Mensch, der sich gerne engagieren möchte, im Rahmen meiner Zeit eben. Und habe dann angefangen, okay, es gibt ungefähr 5000 Themen, die mich interessieren würden, für die ich mich gerne engagieren würde. Dann habe ich mir eins ausgesucht und engagiere mich da jetzt so ein bisschen. Aber ich merke, obwohl ich sehr dahinter diesem Thema stehe, es brennt einfach nicht so wie Alkohol und Nüchternheit. Und das war auch einer der 2 Punkte, weshalb ich mich entschieden habe, wieder damit anzufangen. Weil ich einfach gemerkt habe, das Thema brennt so unter den Nägeln und da kann ich dann doch wieder noch mal einen Ticken mehr Energie aufbringen, um mich da noch neben meinem ganzen Beruflichen zu engagieren. Und da wollte ich mal fragen, wie ist das bei euch? Ihr macht ja jetzt auch schon, wie lange den Podcast? 4 Jahre?
3,5 Jahre.
Ja. Und die Blogs ja auch noch länger. Also ihr seid da ja schon die Urgesteine der deutschen Sober-Szene. Um mein Fauxpas von vorhin wieder gut zu machen. Wie ist es bei euch? Interessieren euch auch andere Themen, um euch da irgendwie zu engagieren? Ich meine, gut, Mika, du bist jetzt nochmal tiefer reingegangen ins Alkoholthema. Oder sagt ihr, das wird eh nicht langweilig und ganz viele andere Themen spielen eh mit rein?
Mia, du oder ich?
Du.
Okay. Es interessieren mich auch andere Themen.
Und ich gucke auch, dass ich andere Projekte zulasse. Also letztes Jahr zum Beispiel war ich in einem Projekt mit dabei, da ging es um BürgerInnenbeteiligung und um Teilhabe von marginalisierten Gruppen. Sowas, da merke ich dann so, ja, okay, es gibt auch noch was neben diesem Thema so. Ich finde das ganze Thema Demokratiebildung unfassbar wichtig, also ne, gesellschaftlicher Diskurs und solche Sachen. Ich finde, dieses Alkoholthema ist andererseits aber halt auch ein Einfallstor, ne? Also so ist ja Soda Club auch irgendwie, hat sich ja entwickelt, ganz natürlich, dass damit das uns andere Sachen interessieren oder auch, ja, sich das Leben weiterentwickelt und irgendwann die Nüchternheit selbst eben das Leben ist. Und das Leben, über das kannst du ja ewig reden. Und da kommen eben diese ganzen unterschiedlichen Fragestellungen mit rein, eben unter diesem Gesichtspunkt, unter dieser Perspektive. Aber es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass wir das immer mal wieder auch hören, dass Leute sagen, oh, ich bin sober, ich höre eigentlich keine anderen Podcasts mehr, euch höre ich noch, weil wir immer unterschiedliche Themen irgendwie dann auch angehen. Oder dass wir auch Leute haben, die gar kein Alkoholthema haben und es trotzdem hören. Mhm. Also gar, cool. Oder kein Suchtthema. Ich meine, wir haben ja alle Menschen haben ein Alkoholthema. Ja. So. Genau. Und das ist so ein bisschen auch das Geschenk an so einem Podcast, dass sich das halt weiterentwickeln kann, ne? Und relativ organisch auch weiterentwickeln kann. Und ich denke schon immer mal wieder so, ich würde auch gerne mehr noch insgesamt das Thema Unabhängigkeit oder selbstbestimmtes Leben. So, das ist halt das, was mich interessiert. Und Alkohol ist halt ein Proxy dafür, uns klein zu halten und uns irgendwie in Strukturen gefangen zu halten. Aber es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Strukturen, die ganz Ähnliches machen wie Alkohol, bloß mit unterschiedlichen Dynamiken. Aber das können ja auch gesellschaftliche Bilder sein, zum Beispiel von Identitäten, die uns klein halten. Ne? Mhm. Das können auch andere Süchte sein natürlich. Und das können finanzielle Schwierigkeiten sein. Also es gibt ja alles Mögliche. Und da mal zu gucken, wie kann man überhaupt selbstbestimmt leben? Was brauche ich dafür eigentlich? Das ist so das, was mich interessiert. Und das ist ja auch jetzt mit meiner Arbeit, also als Coach und als Beraterin, da geht es nicht mehr um Konsum. Also ich arbeite ja nicht mit Menschen, die noch trinken, sondern ich arbeite mit Menschen, die schon aufgehört haben, die aber eben noch Themen haben. Und wenn man davon ausgeht, dass Alkohol eben im Leben jeder Person auch irgendwelche Funktionen hatte, sei es, das ist mein emotionaler Reset-Button, dann kann man sagen, ja cool, dass ich jetzt damit aufgehört habe, weil ich habe mir damit eben selber ins Knie geschossen mit dem Trinken. Aber trotzdem kann ja dieses Bedürfnis nach diesem Reset-Button immer noch da sein. Und da dann zu gucken, ja, was ist das eigentlich, was mich so antreibt? Oder was ist das, weshalb ich das nicht schaffe, tagsüber eine Pause zu machen? Oder weshalb ich abends nicht runterkomme? Oder, ne, also wie bin ich auch verstrickt? Und wie stelle ich Verbindung her ohne diese Substanz und so? Und das sind Themen, das sind ja Lebensthemen. Das ist ja nicht nur, ich habe jetzt aufgehört und fertig. Und das hast du ja auch gerade gesagt mit dem Nein sagen, ne? Das ist nicht zuallererst ein Alkoholthema. Aber es ist natürlich zum einen eine Frage, wie gut kann ich Nein sagen, zum Beispiel in sozialen Interaktionen, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, warum trinkst du nicht? Oder vielleicht hatte Alkohol ein Stück weit auch eine Funktion, sich selber so runter zu betäuben, dass es nicht mehr so wehgetan hat, dass man das Nein nicht gesagt hat. Und insofern letztendlich, wie gesagt, ist es ein Einfallstor für alle Themen, die uns im Leben beschäftigen.
Ja, dem habe ich wirklich nichts mehr hinzuzufügen.
Na gut, aber du, Mia, du machst ja schon, also das, was du für den Tagesspiegel schreibst zum Beispiel oder auch jetzt dein neuer Newsletter übrigens, den man abonnieren kann, um das an dieser Stelle auch mal zu sagen, auf Steady, das verlinken wir alles in den Shownotes.
Geil, danke, dass du so Werbung für mich machst, mega.
Ja, muss man.
Ja, ich hätte das jetzt vergessen. Danke, ich war Professionalität. Ja. Stimmt, das ist ein guter Newsletter, abonniert den mal. Link in Bio in meinem Insta. Ja, sorry. Was?
Da schreibst du ja auch über Themen, um das immer aufzugreifen, da schreibst du über Themen, die ja nicht Alkohol sind.
Ja, also ich meine, mein Ding ist halt das autobiografische Schreiben oder das autofiktionale Schreiben oder auch manchmal das journalistische Schreiben. Und es hat ja auch nie ein Ende. Also ich meine, ich bin halt generell interessiert an der breiten gesellschaftlichen Debatte, ne, die ja auch immer weitergeht. Und letztendlich ist halt der Ausgangspunkt für mich immer, dass ich meine eigenen Entwicklungen, die schwierig für mich sind oder die anstrengend sind, seziere und mir ganz genau angucke und versuche, sie zu beschreiben, weil ich weiß, dass ich, wenn ich das hinkriege, das zu beschreiben, sodass andere Leute sich da drin wiederfinden, dass es dann halt politisch ist. Also in dem Moment, wo irgendwie das Gefühl da ist, dass da was abläuft, was universell ist, wird es ja auch automatisch politisch. Deswegen denke ich, dass dieses ganze autobiografische Schreiben und diese Art zu leben und auf die Welt zu gucken ja auch immer ganz eng verzahnt ist mit einer gesamtgesellschaftlichen Debatte. Und auch wenn man jetzt, wie wir das bei Sodapop zum Beispiel machen, über irgendwelche Lifestyle-Themen redet, hat das ja auch immer ganz viel mit politischen Grundsatzfragen zu tun, weil sich das ja da drin spiegelt. Deswegen, das hat auch nie ein Ende, so, weil im Grunde geht es ja auch immer darum, also beim Schreiben, was mich halt am allermeisten interessiert, geht es immer darum, Sachen zu entdecken, Prozesse zu verstehen und Transformationsprozesse zu beschreiben, die halt nie ein Ende finden. Punkt.
Ist so ungewohnt, irgendwie, dass du jetzt so uns so ein bisschen interviewst. Ja. Sogar auch ganz schön.
Achso,
das weiß ich nicht immer selber, was überlegt. Ja, wie ist das denn bei dir? Also, ne, du hast ja gerade gesagt, das ist so ein Thema, das mehr brennt als viele andere, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und dass du jetzt auch zum Podcast zurückkehrst. Wir hatten letztes Jahr ja auch mal Kontakt. Eigentlich wollten wir letztes Jahr schon ein Interview aufnehmen und dann war ich krank und dann haben wir es irgendwie verschleppt. und da war der Anlass, dass du eine YouTube-Pause gemacht hattest. Ne? Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen erzählen, also was du da im Einzelnen machst und was dich da antreibt.
Also YouTube habe ich ja vor allem angefangen, weil es damals auf YouTube quasi noch gar nichts gab. Dann haben witzigerweise sowohl Nathalie, ich als auch Marius von Flaschengeist gleichzeitig im November 2020 ihren YouTube-Kanal eröffnet, was ich sehr lustig finde. Genau, und dann habe ich YouTube gemacht und es hat mir viel Spaß gemacht, die Videos zu machen. Und klar, ich meine, ich bin Schauspielerin, also das lag schon auch nahe. Und als ich dann aber mein berufliches Setting umgestellt habe auf Sprecherin sein und mir da komplett die Selbstständigkeit nochmal neu aufbauen musste, habe ich einfach gemerkt, okay, jetzt gerade ist echt keine Zeit da. Und gleichzeitig war es halt auch so, YouTube ist wie die meisten anderen Social-Media-Sachen ja ein sehr gemeines Medium, weil du einfach konstant posten musst, um irgendwie vorgeschlagen zu werden. Und ich hatte dann davor schon mal eine Pause gemacht, ein Jahr davor, also 21 im Sommer, einfach eine ganz normale Sommerpause. Und danach sind die ganzen Aufrufzahlen und all das halt sehr stark nach unten gesunken. Und das hat mich dann schon ein bisschen demotiviert, muss ich auch sagen, weil klar, es haben immer noch irgendwie ein paar hundert Leute gesehen und der Podcast, der wurde sowieso rauf und runter gehört, der hatte andere Zahlen, aber ja, es war einfach, die Videos waren sehr viel Aufwand und ich hatte halt generell nicht so viel Zeit. Und dann habe ich gesagt, so, vielleicht ist es jetzt auch erstmal durch und habe dann Nein gesagt dazu. Und es hat sich auch sehr gut angefühlt und es war auch total richtig und wichtig, mir diese Pause zu nehmen. Und ich konnte jetzt, weil ich, das muss man dazu sagen, ich habe meine Sprecherei aufgebaut und ich habe da auch quasi noch einen YouTube-Kanal, wo ich Harry Potter Fanfiction lese. Und das war erst so ein...
Geil!
Bist du
ja,
Fan?
Geil! Finde ich richtig gut. Wusste ich
ja,
gar
und
nicht.
Das war erst so ein Übungsfeld und jetzt hat sich halt herausgestellt, ja, es gibt naturgemäß, ich meine, das Harry Potter, einen riesen Fanbase und der wächst gut und ja, den habe ich jetzt auch so als einen Teil meiner Selbstständigkeit quasi gemacht, um halt auch so ein anderes Standbein noch zu haben und nicht so von Verlagen und all dem abhängig zu sein und KI und Gedöns. Genau, und das war halt einfach dann zu viel mit Kater sucht Freiheit noch dazu. Aber jetzt merke ich eben, das Thema brennt immer noch und dann kam auch ein Freund auf mich zu, den ich durch Kater sucht Freiheit kennengelernt habe und der meinte, hey, hast du nicht Bock, dass wir zusammen da wieder ein bisschen wie was machen? Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich mach's wieder, ich mache mir keinen Druck, es kommt jetzt einmal im Monat kommt eine Folge raus mit uns beiden und wenn ich nebenbei noch Lust und Zeit habe, dann kommen noch Sachen auf Insta oder im Podcast oder so, aber ich möchte da jetzt nicht mehr diesen jede Woche Druck haben und versuchen mich auch von den Zahlen so ein bisschen unabhängig zu machen. Ja, und mich wirklich auf das Thema zu fokussieren, weil mir in dem Jahr auch so viele geschrieben haben, hey, vielen Dank für deine Videos und deine Folgen und so. Und ne, ihr kennt das ja, wenn die Leute einem schreiben, dass sie halt dadurch nüchtern werden konnten, unter anderem. Das ist einfach ein krasses Gefühl und das freut mich natürlich so immens. Und Das ist ja der Grund, weshalb ich das mache. Und ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache es doch wieder. Es ist einfach noch nicht abgehandelt. Und vor allem, mich reizt das immer noch so ein bisschen. Ich würde gerne noch mehr, ich bin eigentlich nicht so der politische Mensch, aber ich würde eigentlich gerne in diesem Thema noch mehr politisch irgendwas verändern wollen. Weil es ist schön und gut, mal einen Podcast zu machen und der hilft Menschen. Aber ich kann irgendwie noch, also weiß ich nicht, ich hätte gern so ein, alle Soberistas in Deutschland sollten sich zusammentun und weiß ich nicht, politische Aktionen starten oder so. Da hätte ich so Bock drauf, um wirklich was zu verändern. So ein bisschen, was Natalie ja auch macht, kann ich jetzt natürlich nicht leisten, weil ich mache es nicht beruflich. Aber so ein bisschen in eine Lobbyarbeit auch zu gehen oder so und dann, ja, sich zusammenzuschließen und was zu machen, das ist noch so ein großer Traum von mir. Dass wenn ich 80 bin, dann wirklich mal vielleicht kein Alkohol zu trinken, das neue Normal ist. Ja, man muss ja Träume haben.
Politik ist leider wie Kunst. Es ist gut zu machen, aber viel Arbeit.
Ja, eben.
Aber ja, total. Also finde ich, also wir sind dabei, wenn du irgendwas startest. Es gibt auch immer noch die Recovery Walks, die jemand mal organisieren sollte. Es hatte ein Arzt, den wir im Podcast hatten, der Georg Schomerus, erzählt, dass er das in Schottland gesehen hat, dass es gibt eine Organisation, die heißen, das gibt, also es steht eine ganze Organisation dahinter, Recovery Walks, wo eben einmal im Jahr in irgendeiner Stadt, dann in Schottland, sich die Leute zusammenfinden, die eine Sucht überwunden haben und die Angehörigen und so, und die machen einen Recovery Walk einfach so durch die Stadt und feiern, dass sie nüchtern sind und dass sie es geschafft haben. Und ja, das ist sowas, das könnten wir hier auch gut gebrauchen.
Absolut.
Fände ich super. Also auch, kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen, ne? Also wir haben halt keine Kapazitäten, sowas zu organisieren, weil es wirklich viel Arbeit ist und wir auch keine VeranstaltungsorganisatorInnen sind. Aber wenn da jemand das jetzt hört und sich denkt, geil, würde ich gerne machen, keine Ahnung, kann man einen Antrag schreiben, Projektgelder auch, bestimmt gibt es da irgendwelche Fördertöpfe. Wir wären auf jeden Fall dabei, das zu supporten. Und
auch for free.
Irgendwie. Ja, genau, sowas dann, genau, natürlich, ja. Sowas dann auch for free. Ja. Ich habe jetzt gerade eben ein bisschen dieses, ja, ohne Geld mache ich überhaupt nichts. Stimmt natürlich nicht, ne?
Also, für unter 10.000 stehe ich gar nicht erst auf.
Da stehe ich gar nicht morgens auf. Ja, also so ist ja auch nicht, ne? Also ich meine, und so der Club ist ja auch, also mehr als ein Taschengeld kommt da jetzt für uns ordentlich bei rum, ne?
Ja, aber man hat ja auch nur die Kapazitäten für ein paar relativ kostenlose Projekte, ne? Von daher.
Ja, deswegen ist es halt wichtig, dass man da einen langen Atem hat. Auch ich hatte immer neulich, hat mich auch eine Freundin gefragt, sag mal, wie kannst du eigentlich immer noch darüber reden? Ist da nicht jetzt mal langsam alles gesagt so? Und das stimmt auf eine Art. Also für mich persönlich ist das Thema auch in meinem normalen Leben oder das, was gerade akut ist, das ist nicht mehr Alkohol oder Nüchternheit. Das ist kein aktives Thema, was irgendwas in mir macht. So. Das läuft halt immer nebenher und das ist die Basis für alles und so. Aber das habe ich im Prinzip habe ich es durchgearbeitet, so für mich selber. Und das hat halt nicht ewig Momentum. Also das ist aus der persönlichen Erfahrung oder aus dem persönlichen, aus so einer Leidenschaft oder so gespeist wird, das ist ja irgendwann nicht mehr so wirklich da. Und deswegen braucht es halt einfach eine Community. Man muss halt viele sein so. Und auch immer neue, die halt kommen und diese neue Energie da reinbringen und die Pink Cloud haben oder für die, keine Ahnung, für die das halt gerade irgendwie so total das krasse Thema ist. Das braucht es halt immer wieder. Es müssen halt viele Leute sein, weil es halt ein Marathon ist. So, und ich glaube schon, dass das irgendwann, also wie du sagst, wenn wir 80 sind, dass es dann schon eher normal ist, nicht zu trinken oder zumindest gesellschaftlich so akzeptiert. Aber das ist halt ein super, super langer Prozess, wie all diese bedeutungsvollen politischen Prozesse halt. Das dauert halt und da kann man nicht ewig einfach brennen, sondern man muss es halt langsam und stetig machen und immer so ein bisschen gemeinsam.
Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Aber es ist schon, kannst du ja mal sagen, wie es dir so damit geht, weil du auch gerade meintest, dich nicht so abhängig von Zahlen zu machen und so. Und ich merke das immer, wenn ich keine gute Zeit habe, gerade in meinem Leben, dann fange ich an, Soda-Club-Zahlen anzugucken. Und dann machen die was mit mir. Und dann mache ich mir Gedanken, oh, da war ja, das war jetzt nicht so viel. Und oh Mann, wenn man es jetzt schon so lange, ist ja schon auch irgendwie wenig dafür, dass so lange. Und andere, die machen das so nicht so lange und die gehen total durch die Decke, sucht und süchtig. Zum Beispiel, ne? Und dann denke ich so, oh Mann, warum denn wir nicht? Und so. Und dann fange ich
wir
so an.
Wir sind zu feministisch, Mika.
Ja, wir sind
das,
zu politisch.
Das hat mir jetzt neulich mal jemand erklärt, dass dieser Feminismus, das ist halt wie so ein Klotz an unserem Bein. Wären wir ein bisschen gefälliger fürs Patriarchat? Ich sag dir, bam.
Anyway, darum geht es mir gerade gar nicht, sondern mir geht es darum, dass ich, wenn ich merke, dass ich in mir selber nicht stabil bin, ich versuche, Dinge aus dem Außen heranzuziehen, um meinen Selbstwert zu stabilisieren. Und dafür ist diese ganze Social Media Nummer und Podcasts und Zahlen kann richtig toxisch sein. Gerade, wenn es um die eigene Geschichte geht. Warum ist meine Geschichte jetzt nicht gut genug? Warum ist das, wie ich das mache, nicht gut genug, in Anführungsstrichen, um jetzt damit erfolgreicher zu sein? Ja. Und das ist komplex. Und ich wollte mal fragen, wie es dir damit geht.
Das kenne ich absolut und kann ich total nachvollziehen, weil es mir eben genauso geht. Also ich merke jetzt gerade zum Beispiel, es ist eine voll gute Zeit. Ich habe gute und eigentlich gute Aufträge und kann daher mein Selbstwert ist jetzt schon auf einem ganz guten Level, aber natürlich muss ich immer noch einiges aus dem Außen ziehen. So erleuchtet bin ich noch nicht. Und das kann ich aber gerade aus meiner Arbeit als Sprecherin. Aber es gab jetzt zum Beispiel im letzten Jahr dann auch Phasen, wo du halt eine normale Durchstrecke hast. Und da ist dann schon so, da habe ich auf die Zahlen geguckt bei meinem Jana Liest Harry Potter Podcast. Da gab es dann eine, die relativ zeitgleich mit mir gestartet ist, die aber sich nur auf ein Pairing konzentriert. Und das ist halt das liebste Pairing. Und deswegen geht die viel mehr durch die Decke. Und ich will aber halt nicht nur eins machen und so, ne? Und dann denke ich mir so, warum, ich lese doch viel besser als sie, warum, ne? Mhm. Ist das so? Oder auch eben, wie du sagst, bei Kater sucht Freiheit, da war das auch so ein Punkt. Also als ich aufgehört habe, da war ich gerade in diesem Wechsel, da war ich noch in dieser Anfangszeit als Sprecherin, da konnte ich da den restlichen Selbstwert noch nicht rausziehen. Und dann habe ich natürlich auch mit Kater sucht Freiheit gehadert, mir gedacht, warum sind die Zahlen da, wie sie sind und so. Gleichzeitig weiß ich ja auch, warum es rein technisch so ist, ne, wenn ich jetzt nicht jede Woche fix meine Videos hochschalte und die Shorts mache und whatever, was man alles machen muss. Es ist ja so ein Heidenarbeit, dieses ganze, egal ob du jetzt Sinfluencer bist oder Influencerin, whatever, dieses Social Media Game ist so eine Heidenarbeit und ich habe heute Morgen drüber nachgedacht, wenn ich nicht beruflich damit zu tun hätte oder Kater sucht Freiheit hätte, ich wäre einfach nicht auf Social Media. Ich mag das nicht. Ich finde das so toxisch in der Gesamtheit für uns und sehe diese Entwicklung echt mit Besorgnis und höre mich wahrscheinlich an wie meine eigene Oma, aber es ist halt nun mal einfach so. Und ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird mit Kater sucht Freiheit, ob ich in schlechteren Phasen da dann auch wieder mehr drauf gucke. Weil dann waren zum Beispiel auch unter meinem Abschlussvideo waren auch ganz viele, also was heißt ganz viele, wahrscheinlich zwei Kommentare oder so, die gesagt haben, ja, aber du hast doch dann immer noch irgendwie 400, 500 Menschen haben das Video noch gesehen und stell dir die doch mal in einem Saal vor. Das wären doch so viele Menschen und, ne, und denen du da helfen kannst. Und natürlich hat der Mensch komplett recht. Aber erstens sehe ich die nicht vor mir. Das sind einfach nur irgendwelche Zahlen auf meinem Bildschirm. Das ist ja schon mal so abstrakt. Und ja, dann gibt's halt irgendwie, weiß ich nicht, das eine Video hat irgendwie über 30.000 Aufrufe und so, ne. Und dann siehst du diese Relation halt. Und ich meine, das ist ja auch nicht logisch. Es hat niemand gesagt, dass es logisch ist, aber das ist ja auch einfach nur eine Sucht, ne? Also Social Media ist ja auch eine Sucht für uns und als CreatorInnen ist die Sucht für uns halt manchmal die Zahlen, die wir da dann sehen, weil das einzige Feedback, was wir bekommen, außer natürlich Zuschriften, aber sofortige Feedback sind Zahlen und Likes und sowas und das macht halt süchtig, so sind die Plattformen ja ausgelegt, ne?
Ja, es sind eben die Dinge, mit denen man, nach denen man im Außen greift, im Versuch, etwas in sich herzustellen, was man gerade für sich selber nicht herstellen kann. Ne?
Ja. Also bei mir ist auch so ein ganz starkes Thema, habe ich gemerkt, seitdem ich nüchtern bin. Ich wäre so gerne, natürlich erfolgreich, aber ich wäre gerne so eine Form von Expertin in irgendeinem Thema. Also ob das jetzt die Hörbuchsprecherin ist oder ob das jetzt die Nüchternheitsexpertin ist, whatever. Aber ich habe irgendwie so diesen Drang, in irgendwas Expertin zu sein, in irgendwas irgendwie so eine Art von Koryphäe zu sein, wenn man das jetzt mal übertreiben würde.
Geiles Lebensziel, finde ich sehr, sehr gut.
Ich will eine Koryphäe.
Was möchtest
sein?
Du werden? Ich möchte eine Koryphäe sein. Egal worin.
Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, woher das kommt oder so, ne? Aber also das hat natürlich irgendwie auch mit erfolgreich sein wollen zu tun. Aber ich merke so, das ist dieses in einem so speziell nicht die Beste sein, aber einfach gut sein, damit ich mich zur Ruhe setzen kann und weiß, ich habe da ein Standing, ich muss mich da nicht die ganze Zeit beweisen. So. Könnt ihr Sicherheit. Das irgendwie, kennt ihr das? Könnt ihr das nachvollziehen?
Klingt für mich nach Sicherheit, oder?
Sicherheitsbedürfnis?
Ja, absolut. Ja, genau.
Ich finde ehrlich gesagt, dass der Gedanke, also das ist ja immer so diese Frage zwischen Generalist und Expertin. So kann man viele Sachen so ganz gut oder kann man eine Sache unfassbar gut und so. Und ich finde es bedrohlicher oder mir gibt es eher ein Zeichen für ein Gefühl von Unsicherheit, wenn ich mir vorstelle, ich kann die eine Sache und alles andere nicht so richtig. Mhm. Weil ich denke, naja, wenn die eine Sache dann irgendwann nicht mehr gefragt ist, dann ist halt vorbei so. Und deswegen, also ich war immer schon eher auf diesem Schiff des Generalismus. Ich habe das lieber, wenn ich irgendwie weiß, ich kann mich schnell anpassen, ich kann schnell irgendwie mich in Sachen reinfuchsen, ich weiß hier ein bisschen, da ein bisschen und weiß, mit wem ich reden muss, irgendwie, um schnell schlauer zu werden und so. Und das, also für mich ist es irgendwie genau umgekehrt. Ich denke mir so, ich will lieber das Gefühl haben, ich kann schnell umsatteln, so. Und habe aber einen stabilen Kern, so. Oder so Transformationskompetenz, so, weißt du? Mhm.
Spannend, als du jetzt gerade erzählt hast, habe ich mir so gedacht, ich glaube, ich will unbedingt so Expertin sein, weil ich von meiner Grundpersönlichkeit her total generalistisch bin und mich super gut anpassen kann, was auch durch mein co-abhängiges Aufwachsen kommt. Und wahrscheinlich, weil ich weiß, dass ich das so gut kann, will ich eigentlich unbedingt das andere, wie es immer so ist, ne? Man will das, was man nicht hat.
Ja.
Kam jetzt gerade so.
Ja, das, ja.
Und vielleicht ja auch, könnte ich mir vorstellen, dass so ein Imposter-Ding da auch mit reinspielt, ne? Also das, wenn man das Gefühl hat, manche sagen das ja auch so über sich mit so einem negativen Tonfall, so, ja, ich kann halt alles so ein bisschen, aber nix so richtig und so. Und dass die Dinge, die man dann macht, immer nur so mit so einer halben Arschbacke irgendwie gerade noch so hinhauen und man... Irgendwie, man schlängelt sich so durchs Leben und eigentlich ist man aber die ganze Zeit so ein bisschen dabei, so Leute zu betrügen. So, weil man es ja nicht richtig in Anführungsstrichen kann. Und dann gibt es diese Vorstellung, dass es Menschen gibt, die Sachen richtig können. Und ich glaube das auch nicht so ganz. Also ich glaube, dass...
Wir sind alle also hochstapelig.
Ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die manche Dinge sehr gut können und in manchen Themen einfach sehr gut sind oder entweder sehr gut ausgebildet sind oder ein großes Wissen haben und das ist total wertvoll. Ne? Also so, das will ich gar nicht sagen, aber die eben dann vielleicht auch in anderen Bereichen Defizite haben oder die eben dann am Ende auch doch nicht so solche ExpertInnen sind, wie man immer denkt. Also ich habe zum Beispiel mal im Landtag gearbeitet. Und man würde ja jetzt denken, alle wissen da, wir sind da voll kompetent. Geht so, ne? Also, und ich weiß gar nicht, ob ich das sage.
Natürlich, das weiß man auch also, irgendwann. Die
ja,
Leute
genau,
kommen
man
halt
weiß
mit
das
Wasser. So.
Sobald du mal in die Institutionen gehst und vor allem in die ganz großen Institutionen, also auch die UN ist, also ich war auch mal in einer Entwicklungszusammenarbeit, die UN, ich habe keine direkten Erfahrungen damit, aber es ist schon ein bisschen Running Gag, wie was für ein Chaoshaufen das ist. Gott. Und da sind Koryphäen. Aber eine Koryphäe zu sein, bedeutet halt noch lange nicht, dass man gute Arbeit macht.
Mhm.
Aber es, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Sehnsucht danach, mal fertig zu sein.
Mhm,
man sich immer so anstrengt, so anstrengt, weil man alles irgendwie können muss und alles jonglieren muss. Und dieser Wunsch, irgendwann an einem Punkt zu sein, wo es nicht mehr so anstrengend ist.
Mhm, absolut. Mhm.
Ja, ich habe mal meinen, meinen Produktdesign-Professor, mit dem ich ganz gut klarkam. Der war so zu dem Zeitpunkt, als ich studiert habe, so Anfang 50 oder so. Und ich hatte irgendwann mal so einen Tag, wo ich irgendwie zu ihm gesagt habe, so Mann, das ist alles so anstrengend. Das ist, wann hört es auf? Du bist alt, sag mir, wann hört es auf?
Sag mir.
Und er meinte so, ja, ich rechne jeden Tag damit. So. Und ja, das, also ich glaube, das ist schon auch irgendwie die Arbeit, ne, dass man halt irgendwann okay damit ist. Dass es halt nie so richtig fertig ist.
Ich finde auch, das ist so anstrengend heutzutage, dass wir alle so stark nach Erfolg streben. Also dieser Erfolg ist ja, der neue Gott ist Erfolg. Und ich finde es so hart anstrengend. Und ich rede jetzt hier gar nicht mehr von diesen ganzen nervigen YouTube- und Insta-Coaches, die irgendwie da ihre Erfolgscoachings verkaufen wollen und nur reich sind, weil sie diese Erfolgscoachings verkaufen. Pyramidensystem, genau. Aber dass wir alle einfach so hart nach Erfolg streben. Und ich meine, ist ja egal, ob der Erfolg jetzt ist, dass du hunderttausende Instagram-FollowerInnen hast oder dass du hunderttausende Euros verdienst oder dass du, die kleinen Sachen werden einfach nicht mehr gewürdigt. Da habe ich letztens auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch meinte, zum Beispiel auf Arbeit, ja. Sie zum Beispiel ist jetzt seit 4 Jahren wahrscheinlich zu Hause und erzieht ihre Kinder daheim. Und das ist für sie halt mega erfüllend. Und sie sagt halt, das gibt ihr mehr das Gefühl, erfolgreich zu sein und wirklich was dieser Welt zurückzugeben, als wenn sie jetzt weiß Gott was in ihrem Job macht. Und dann hat sie auch gemeint, mit Arbeit, ja. Also Arbeit ist eigentlich in erster Linie ursprünglich mal gewesen, dir das Geld zu verdienen, damit du dir Essen und Kleidung und Haus kaufen kannst, ja. Und wir sind ja alle so auf, Arbeit muss die Erfüllung aller unserer innersten Wünsche sein. Und wir müssen so mega erfolgreich darin werden. Aber wir vergessen, dass es auch einfach Geld verdienen sein kann, um zu leben. Und dass das schon auch, für mich ist es jetzt aktuell in meiner Selbstständigkeit schon so ein Ding, wo ich mir sage, weiß ich nicht, wenn es irgendwann nicht mehr läuft und die KI alles übernimmt, irgendwie auch geil, mir einfach irgend so ein, Bürojob, whatever, irgendwas zu holen, was mir genug Geld gibt, damit ich gut leben kann. Und ich muss aber überhaupt nicht mehr dran denken. Ich gehe da morgens hin, ich mache meinen Scheiß. Ich muss nicht drüber nachdenken, wie läuft die Firma oder irgendwas. Ich habe nur für diesen einen Teil Verantwortung. Und ansonsten kann ich mein Leben leben und ich kann erfolgreich in meinem Privatleben sein. Ich kann eine super tolle Beziehung führen, ja. Ich kann meinen Hobbys nachgehen. Ich kann mit meinen Freunden das intensivieren, meinen Hobbys nachgehen. Und irgendwie, mich nervt das, dass wir heutzutage alle so Hustling ohne Ende und alles in allem erfolgreich sein müssen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten wissen gar nicht, was ihr erfolgreich ist. Und die meisten haben einfach nicht genug. Also das, was wir aus dem Alkohol kennen, nicht genug kriegen, haben die meisten Menschen wahrscheinlich auch im Alkohol, aber vor allem in diesem Arbeitsthema und in diesem Erfolgsthema.
Ja, und da hat man es halt wieder, ne? Das ist im Grunde irgendwie, wenn man es so auf so eine universelle Ebene hebt, ein ganz ähnliches Problem. Nämlich, dass man halt nach einem Fix im Außen greift und das nie wirklich klappt. Und dann irgendwann muss man sich darüber klar werden und kapitulieren und sagen so, vielleicht muss ich halt mal nach innen gucken. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das so ein neues Problem ist. Also ich meine, natürlich hat diese kapitalistische Ordnung, in der wir leben, das irgendwie sehr stark auf die Spitze getrieben wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass das neu ist im Kern. Also dieses Streben nach Erfolg, was auch immer das bedeutet. Ich meine, weil die Definitionen von Erfolg ändern sich halt. Aber so dieses Streben, über sich selbst hinauszugehen und irgendwie so kompetitiv zu sein und den Nachbarn zu übertrumpfen und so, ich glaube, das ist einfach in uns allen angelegt. Das ist halt wieder die Frage, wie geht man damit um? Das ist halt Ego, ne? Also jemand, der Zen praktiziert, würde sagen, es ist halt Ego, was du überwinden musst.
Mhm. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass es daher, also wenn man jetzt, keine Ahnung, ins Mittelalter geht und die ganzen BürgerInnen ja gerade so überleben konnten und wirklich in schrecklichen Situationen lebten. Und da haben sie natürlich danach gestrebt, ihr aktuelles Leben auf ein sicheres und gutes Niveau zu bringen und haben immer die ganzen reichen Menschen, wo auch immer gesehen, wie hießen die damals, keine Ahnung, Großherren, Landherren. Und dass das auch so ein bisschen vielleicht noch ein Erbe von dem ist. Wir haben nie aufgehört. Also wir haben dann den Punkt erreicht, wo wir ein gutes und sicheres Leben hatten. Gut, dann kamen natürlich auch ein paar Weltkriege und so, also es ist ja immer auch wieder runtergegangen. Mhm. Aber wir haben dann, als wir den Punkt erreicht hatten, irgendwann mal in den 50ern oder so, wir haben dann halt nicht mehr aufgehört. Also wir haben, ja, nicht mehr aufgehört, das nächste Glas zu trinken und wir haben nicht mehr aufgehört, noch mehr Geld anzuscheffeln, so. Mhm. Wie du sagst, es ist so ein universelles Thema, ja.
Mhm. Ich glaube, also was aber schon auch ein Zeichen unserer Zeit ist, ich will nicht sagen, dass das damit komplett neu ist, aber ich glaube schon, dass wir in einer Zeit von einer sehr großen Individualisierung leben. Also wir sind, und das wird uns an jeder Ecke auch so verkauft, wir sind der Anfang und das Ende allen Glücks. Und ich glaube, so ähnlich hat Mia das mal ausgedrückt, fand ich ganz schön. Habe ich jetzt geklaut.
Ja, ich?
Du, glaube ich, hast das in der Art, hast du das, ich glaube, so in der Art hast du das, glaube ich, mal gesagt. Hm. Ja, ja.
Interessant.
Aber manchmal weiß ich ja nicht, ob ich dich zitiere oder ob es von mir ist. Ich habe keine Ahnung.
Ich bin eine Koryphäe, was das Denken ist. Man weiß gar nicht mehr, hat sie es gesagt oder irgend so jemand.
Ich zitiere Bibel ich häufiger,
oder Mia.
Jesus. auf jeden Fall, ja, so eine Individualisierung. Also das ist ja auch ein Stück weit vielleicht so ein Coaching-Boom, dass wir uns optimieren, dass wir glauben, wir hätten auf komplexe Fragen einfache Antworten, indem wir diese 10 Schritte machen, indem wir einfach nur dieses oder jenes tun und damit eben diesen Fokus immer wieder auf uns selber richten. Und das kann, und das hat ja auch eine Berechtigung, also ich mache ja auch Coaching und Beratung so, ne? Ich glaube schon, dass es gut ist, dass wir uns unserer eigenen Ressourcen bewusst werden und dass wir selbstwirksam sind und das Gefühl haben, wir können über unser Leben entscheiden und rausfinden, so in welchem Rahmen bin ich selber handlungswirksam. Das ist total wichtig. So, und gleichzeitig, wenn wir versuchen, strukturelle Probleme auf unseren eigenen Schultern zu tragen und da zu lösen, in uns zu lösen, etwas, das eigentlich aus dem Außen kommt, dann wird das sehr, sehr anstrengend. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Grund für diese Anstrengung, die wir alle irgendwie auch fühlen, weshalb so viele Menschen auch so erschöpft sind, ist nicht nur, wir haben die Umstände, wir haben unsere eigenen Probleme, unsere eigene psychische Intaktheit ist vielleicht nicht immer so da, wie wir uns das wünschen. Und wir geben uns selber die Schuld daran, dass wir das nicht hinkriegen, dass wir nicht noch erfolgreicher sind. Weil wir könnten ja, wenn wir alle nur um 5 Uhr morgens aufstehen würden und die richtige Morgenroutine hätten und jeden Tag eine Stunde damit verbringen würden, uns in einem Gebiet weiterzubilden, damit wir dann eine Koryphäe sind und, und unanfechtbar werden und irgendwie auch unverwundbar sind vom Leben und vom System und so, dann haben wir es irgendwie geschafft. Und das gibt's halt nicht. Wir sind nie fertig. Und wir können das auch nicht alleine schaffen. Und das ist so für mich dieses Ding, wo es dann wirklich auch schwierig wird für mich, wenn irgendwie so suggeriert wird, ja, du musst nur dein Denken ändern, du musst nur dein Fühlen ändern, du musst nur dich ändern. Und wenn du dich geändert hast, ja, dann ist ja auch alles in Ordnung. Ja. Alle Probleme in der Welt sind immer nur Probleme, weil du sie für Probleme hältst. Ich so, weiß ich nicht, Digi, irgendwie, nee. Manche Sachen sind auch Probleme einfach, kann man auch mal so sagen.
Ja.
Manche Sachen sind richtig unfair. So, Entschuldigung, wollte ich mal sagen. So.
Absolut. Aber ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, wird ja immensestens von Social Media gefördert. Diese Individualisierung der eigentlich zum Teil gesellschaftlichen Probleme. Und dass man selber nur das Problem ist. Also ich kenne das jetzt aus dem Bereich Mutterschaft und Kinder, weil ich mich sehr stark mit diesem Thema im letzten Jahr so beschäftigt habe, für mich entschieden habe, ich möchte kinderfrei leben und da gemerkt habe, gerade in diesem Thema, also wahrscheinlich in vielen anderen auch, aber da ist es so extrem, dass alles durch Social Media auf die Schultern der Mütter und ich meine, durch die Gesellschaft würde sowieso alles schon auf die Schultern der Mütter gelegt. Aber Social Media und die Mütter auf Social Media machen das nochmal viel krasser. Also das ist ja perfide, ja. Und ja, die Mutter ist eigentlich so das einzige Problem, warum alle Kinder sind, wie sie sind oder warum sie nicht sind, wie sie sind und so. Und nur du kannst das dann ändern und was man alles tun muss und was welche ganzen To-Dos man eh noch drauf hat und so. Und da habe ich das erste Mal so gesehen, wie krass da Social Media eben diese gesellschaftlich strukturellen Probleme auf den Einzelnen legt oder die Einzelne.
Ich habe neulich Ich habe so ein Reel gesehen, das muss ich mal ganz kurz erzählen, weil ich gerade schon so viel geredet habe. Aber das war so ein Reel von einer Mutter, die, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, irgendwie bedürfnisorientierte irgendwie Beziehung und so hat die, macht die. Und die war wirklich so geil. Das war so ein Reel. Auch alles in so total aufgeräumten Pastellfarben, ne?
Natürlich.
Und die dann so sagt, wie so ihr Morgen abläuft. So, also. Sie steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, auch mit so ganz romantischer Klaviermusik so. Und dann, damit sie Zeit hat, so für sich, und dann meditiert sie und dann trinkt sie irgendwie ihren Matcha und dann macht sie ihre Stretching und dann geht sie ganz entspannt zu ihren Kindern und dann kuscheln sie noch ganz in Ruhe im Bett und dann hat sie schon das Frühstück vorbereitet. Ganz ohne Tränen ziehen sich die Kinder schon mal selbstständig an und wow. Es ist alles so schön und dann kuscheln sie noch ein bisschen und dann setzt sie die in ihr Lastenrad und dann freuen sich die Kinder und sagen, wie schön es ist, also so, ne, und ich übertreibe das jetzt nicht, ne, und da dachte ich mir so, boah, also ein paar von den Kommentaren waren auch so, ja, okay, ich glaube nichts davon. Da denke ich so, ja, okay,
naja,
cool. Die
also,
Leute.
Man kann das schon glauben, aber die Frage ist, wie wird das finanziert? Und die Antwort hier im Prenzlauer Berg, wo ich lebe und oft auf dem besser gestellten Spielplatz gehe, ist, ja, der Mann ist halt in Finance. So. Und deswegen hast du Zeit für den ganzen Shit. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen.
Irgendwie eine hatte auch so kommentiert, ja, okay, ich wecke mein Kind und es fängt erstmal an zu schreien, weil es nicht aufstehen will, so, weil es viel zu früh ist für uns beide. Ist ja schön, ne, wenn es so geht, aber ich glaube es auch nicht, dass das die Normalität ist. Und da manchmal werden Erfolgserlebnisse geteilt, was toll ist, und es wird aber nicht als ein Erfolgserlebnis geteilt, sondern als die Normalität. Mhm. Und dann entsteht halt ein schiefes Bild.
Es ist halt auch, also ich finde, das sind halt sauprivilegierte Leute, ne? Das, also wie gesagt, das sind nicht die normalen Muttis, die irgendwie nebenbei arbeiten gehen. Das sind Leute, die so finanziell abgepolstert sind, dass sie halt den ganzen Tag Social Media machen können. Das darf man nicht vergessen, dass das keine normalen Leute sind. So.
Das Perfide daran ist ja sogar, also die mögen wahrscheinlich sogar nochmal finanziell abgesichert sein, aber sie verdienen ja auch durch das Social Media ihr Geld. Also genauso wie diese Erfolgscoaches, die ihr Geld dadurch verdienen, dass sie anderen zeigen, wie sie erfolgreich werden, indem sie anderen zeigen, wie sie erfolgreich werden. Diese Spirale ist es ja bei den Social Media Müttern zum Beispiel so, dass die ja einfach auch ihr Geld mit Social Media verdienen, indem sie dieses Bild, was alle anderen gerne erreichen würden, posten, ob das jetzt bei denen so ist oder nicht, das weiß ja keiner. Und ich meine, wir wissen alle, Social Media ist gefaked, aber unser Gehirn kann es halt nun mal einfach nicht auseinanderhalten. Das ist halt das Perfide daran. Und die fördern ja im Grunde ihr eigenes, also die ziehen ihr eigenes Publikum heran, indem sie es von ihren Social Media Feeds abhängig machen, weil sie das unbedingt erreichen wollen, was die zeigen. Was aber halt wahrscheinlich für die selber entweder nur durch finanzielle Unabhängigkeit oder Abhängigkeit vom Mann erreicht werden kann oder weil sie eben den Leuten das verkaufen. So. Das ist ja, also ich finde das total krank eigentlich.
Es ist deutlich häufiger. Also ich habe so ein bisschen in diese Welt reingeguckt mal vor ein paar Jahren und das ist deutlich häufiger der Mann. Also das Social Media, das ist dann auch eher so ein Taschengeld, so wie bei uns. Das sieht halt bloß nicht so aus. Ne, das ist dann halt wirklich eher der, weil du kannst dir diesen Lifestyle nicht leisten. Das sind auch Leute, die kaufen ihren Kindern irgendwie 400 € Tragetücher und so. Und das kann man mit einem Social Media Account in der Regel nicht leisten. Das ist dann in der Regel, wie gesagt, der Mann, der in der freien Wirtschaft arbeitet. So.
Also, ja, aber das wird halt auch nicht, das wird halt nicht gezeigt.
Nein,
und nicht geteilt
nicht.
Und nicht offen. Ne?
Ja, das ist halt unangenehm.
Alles.
Ja. Ja, kann ich mich auch sehr drüber aufregen.
Tja.
Ja, es gibt halt auch, also es gibt schon auch Leute, die einfach nicht Social Media machen, ne? Und die ziemlich erfolgreich sind trotzdem. Gibt's schon.
Ja.
Die sieht man halt nicht auf Social Media, deswegen hat man immer das Gefühl, so, dass alle Leute Social Media machen, aber das stimmt einfach nicht. Da denke ich auch, ich versuche mir die Leute auch immer so ein bisschen auf den Plan zu rufen, wenn ich mal so Momente habe. Also zum Beispiel Gabrielle Zevin, die meiner Meinung nach das tollste Buch 2022 den tollsten Roman ever geschrieben hat und die auch irgendwie schon 15 Romane oder so geschrieben hat, die hat auch ganz klar gesagt, so, ja, wenn halt was Neues rausgekommen ist, dann mache ich halt mal 1-2 Monate Instagram und so, um die Promotion zu machen, aber danach bin ich hier wieder weg, Leute, weil ich muss arbeiten.
So, und du kannst halt nicht, also musst dich halt entscheiden, ne? Bist du ein Social Media It Girl oder arbeitest du halt richtig doll? Und das, das gibt's schon auch. Also es gibt auch Leute in ihren jeweiligen Bereichen, die einfach nicht auf Instagram sind und andere Wege haben.
Ja, voll. Ich finde es auch so verunsichernd, weil ich mir auch immer wieder denke, so an, ich hatte schon so viele Phasen, wo ich gesagt habe, ich mach's nicht mehr. Und dann immer wieder Leute aus den verschiedensten Bubbles auf mich zukommen und sagen, du musst Social Media, weil sonst wirst du nicht und du kriegst keine Jobs und bla bla bla. Und ich denke mir so, nee, ich glaube nicht daran. Ich habe jetzt für mich zum Beispiel gesagt, ich habe meinen Sprecherin-Account, ja, aber ich möchte ihn vor allem eher jetzt dazu nutzen, um FollowerInnen auf meinen YouTube-Kanal zu kriegen, weil da habe ich was von den FollowerInnen, auf meinem Sprecherin-Kanal habe ich nichts davon. Und das so ein bisschen umstrukturieren, damit ich da wenigstens, nicht mehr diese für mich eigentlich jetzt irgendwie unnütze Marketingarbeit mache. Die kommt toll in meiner Bubble an. Jeder denkt, ich bin sonst wo unterwegs beim Sprecherin-Sein schon in der Bubble, aber ja, es ist halt einfach Marketing, das ich da gemacht habe. Wo ich mir aber gemerkt habe, eigentlich bringt es mir jetzt nicht so viel. Also immer wieder diese Reflexion, aber ich finde es halt so anstrengend, immer wieder dagegen anzukämpfen, wenn die Leute sagen, du brauchst es unbedingt. Weil es gibt natürlich auch Leute, die sind dadurch dann erfolgreich geworden, aber es gibt eben, wie du sagst, auch Leute, die machen es gar nicht. Geil, ihr seid meine Göttinnen. Aber es ist auch da wieder ein Kampf und dann das Nein sagen, ne?
Ja, die FOMO, Social Media FOMO.
Ja, es ist, glaube ich, so ganz doll dieses Gefühl, es könnte einem was entgehen, ne? Das hast du ja vorhin auch gesagt, dass es schwierig ist, wenn du das Gefühl hast, dir könnte was entgehen.
Ja.
So, und das macht natürlich Social Media total.
Ja.
Wie geht's dir in Bezug auf Alkohol mit FOMO jetzt?
Da habe ich überhaupt keine FOMO. Also, ich verstehe es, also ich kann sowieso irgendwie so gar nicht mehr nachvollziehen, warum ich oder irgendjemand Alkohol konsumiert. Das ist wirklich so in all den Jahren jetzt komplett verloren gegangen, dieses Verständnis dafür. Ich keine Ahnung, wie man mich jemals dazu bringen konnte. Also ich weiß es natürlich, aber jetzt, ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Und auch wenn ich jetzt sehe, okay, die Sachen, die ich früher mit Alkohol erlebt habe, ja klar, da waren Sachen dabei, die ich mega cool fand und Zeiten und Partys und so. Aber ich habe mich halt quasi, sag ich mal, gehäutet und jetzt bin ich die Jana, die eigentlich drin gesteckt hat, unter dem Alkohol- und Party-Umhang und die gemerkt hat so, nee, ich mag das überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Party-Mensch. So maximal 4 Leute, damit man sich noch gut unterhalten kann. Das ist dann aber schon 2 oder 3 sind mir eigentlich lieber. Gute Gespräche führen, das ist mir eh das Wichtigste oder meinen Hobbys nachgehen oder irgendwas unternehmen oder einfach daheim sitzen und entspannen, ein gutes Buch lesen oder so. Ich bin einfach kein Partymensch und das wäre noch das Einzige, was ich irgendwie mit Alkohol positiv verbinde, aber eigentlich nicht mal das. Und alles andere ist nicht positiv, was ich mit Alkohol verbinde und ich habe jetzt so ein viel geileres Leben als davor, also ich wüsste gar nicht, was ich vermissen sollte. Im Gegenteil, wenn ich dann irgendwie sehe, Leute, die posten, naja, da, hier auf der Party oder wo man weiß, sie haben irgendwie Alkohol getrunken oder sie waren weg, Wein trinken oder so oder hier auf den Weinfesten. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich habe Mitleid mit ihnen, ne? Aber ich denke mir schon so, also ich möchte da jetzt echt nicht an deiner Stelle sein, ne? Wirklich nicht. Was hast du denn da jetzt Positives von? Gar nichts. Und von daher, nee, habe ich so überhaupt nicht.
Mega.
Ihr?
Ich?
Same.
Also einer von euch? Ihr?
Nee, ich habe keine FOMO mehr. Das ist halt irgendwie das Ende von so einem erfolgreichen Dekonstruktionsprozess, ne? Wenn man das Ding zerlegt und irgendwie die ganzen Einzelteile vor einem liegen und man sich das anguckt, dann ist man halt durch damit. Dann siehst du halt, die Romantik ist komplett weg. Es gibt da nichts mehr. Und das ist dann halt das Ende. Das ist dann wirklich nüchtern sein, glaube ich. Ja. Und so ist es mit den anderen Sachen, läuft das dann auch so mit Social Media oder whatever, ne? Also, ne, ich habe das gerade mit romantischer Liebe. Ich dekonstruiere das gerade und ich merke schon jetzt, dass irgendwie, wenn ich das zu Ende dekonstruiert habe, dann wird da, glaube ich, für mich nicht mehr so viel zu holen sein. Viele machen das auch mit diesem Kinderthema. Das habe ich auch gemacht schon vor ein paar Jahren. Einfach irgendwie alles angucken, die ganze Romantik raus, gucken, was danach noch übrig ist. Und dann sieht man nicht so viel.
Ja.
Ja.
Ja, schön. Schön. Jana, danke, dass du da warst.
Vielen Dank.
Danke, dass ich eingeladen wurde.
Ja, voll gerne.
Hat viel Spaß gemacht.
Und wir sehen uns dann in deinem Podcast.
Genau.
Machen wir. Ich freue mich drauf.
Cool.
Dann schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Ciao.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter, voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.